Herzlich
Hallo.
willkommen zu den 2x10 Minuten Digitalisierung aus soziologischer und aus rechtswissenschaftlicher Perspektive. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder sind und Anne Deremetz würde Professor Marina Fiedler vorstellen, die den soziologischen Vortrag heute hält.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und zur heutigen Einheit der 10 Minuten Soziologie möchte ich Professor Dr. Marina Fiedler begrüßen. Frau Dr. Fiedler ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Personal und Information an der Uni Passau. Frau Dr. Fiedler verbindet Theorie und Praxis auf eine, wie ich finde, sehr schöne Weise. Sie ist sowohl Industriekauffrau als auch Diplomkauffrau und hat zudem einen Master in Business Research von der Universität München und Master of Science in Applied Positive Psychology von der University of East London. Frau Fiedler, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, Anna und Frau Deremetz. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum Michael Kopalani und künstliche Intelligenz? Und das Ganze kam so, dass wir die letzten 2 Jahre ein Projekt hatten, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie Mitarbeiter damit umgehen, wenn künstliche Intelligenz an ihrem Arbeitsplatz Einzug hält. Und da hatten wir zum Beispiel ein größeres Projekt in der Bank, wo Kreditsachbearbeiter nicht mehr selbst entscheiden durften und auch nicht mehr selbst prüfen durften, sondern alles, was sie jetzt sozusagen machen, ist ein paar Daten eingeben in so einen Algorithmus und dann entscheidet der Algorithmus und der Berater darf eigentlich nur noch dem Kunden das Ergebnis mitteilen. So, und vor diesem Hintergrund sind natürlich eine ganze Reihe von Problemen aufgetaucht bei den Mitarbeitern, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Man denke nur an unsere Welt, ja, wenn uns sowas passieren würde. Und die Angriffe, die sozusagen dann so oft gemacht werden auf diese künstlichen Intelligenzsysteme, sind teilweise berechtigt und teilweise nicht. Und es hat mich sehr daran erinnert, über was ich mal promoviert habe. Ich habe nämlich mal über Michael Polanyi unter anderem promoviert. Und deswegen habe ich gedacht, es ist eigentlich ganz interessant, mal anzuschauen, wie Menschen Probleme lösen. Also damit hat sich eben Michael Polanyi auseinandergesetzt und wie eben diese Algorithmen Probleme lösen. Und das Ganze versuche ich jetzt eben in 10 Minuten rüberzubringen. Gut, also dann wollen wir mal anfangen. Das Thema ist absolut kein neues Thema. Spätestens seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts beschäftigt uns das Thema Automatisierung und Ersetzen von Arbeitsplätzen durch Maschinen. Es war damals eben ein Thema eher für operative Kräfte und interessanterweise gibt es jetzt eben Technologien, die menschenähnliche kognitive Aufgaben übernehmen können, sowas eben wie Problem lösen und entscheiden. Und damit sind diese Automatisierungstechniken in die ganz normale intelligente Arbeitswelt eingedrungen. Wir haben schon, glaube ich, im Rahmen von Legal Tech ein paar Mal so Beispiele gehört aus der Juristerei. Wir haben diese Beispiele, wie gesagt, auch in der Kreditsachbearbeitung. Bei Ärzten gibt es diese Systeme, wo eben diese Systeme Diagnosen machen können und der Radiologe dann eben nur noch zustimmen oder ablehnen kann, was die Diagnose ist. Und wie gesagt, es gibt große Diskussionen seit mindestens 5, 6 Jahren zu dem Thema. Und deswegen glaube ich, ist es eine gewisse Berechtigung, sich damit auseinanderzusetzen, wie dieses Problemlösen funktioniert aus Sicht der Maschine und des Menschen. Die Beispiele sind weit verbreitet. Ich habe es gerade schon ein paar angedeutet. Witzigerweise, letztes Jahr im Sommer hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon diesen Artikel im Guardian gelesen, den so eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Und die Herausgeber, die menschlichen Herausgeber von Guardian, haben gesagt, sie haben eigentlich beim Editieren dieses maschinell geschriebenen Artikels durch die künstliche Intelligenz ähnliche Arbeit gehabt wie bei menschlichen Texten, die eingereicht werden, teilweise sogar weniger Arbeit. Ja. Und schon jetzt wissen wir, dass 30% der Artikel, die wir so im Internet lesen, von so einer künstlichen Intelligenz generiert sind. Und gehen wir mal zu Netflix, was zurzeit ja super beliebt ist. 75% der Empfehlungen, die so eine künstliche Intelligenz für den Nutzer ausgibt, wird dann tatsächlich auch von dem menschlichen Nutzer umgesetzt. Also das heißt, dieses Empfehlungssystem, das auf dieser künstlichen Intelligenz basiert, ist relativ vertraut mit unserem Geschmack und kann relativ zielsicher gute Empfehlungen abgeben, welche Filme wir gerne anschauen möchten. So, und dennoch, obgleich diese Systeme also weit verbreitet sind und anscheinend auch ziemlich gut sind, gibt es doch eine gewisse Aversion dagegen. Das nennt sich dann natürlich auch ganz fachbegrifflich Algorithmusaversion. Und es gibt natürlich Gründe für diese Algorithmusaversion, weil zum Beispiel das System falsch klassifiziert wurde. Da gibt es einen lustigen Film im Internet, den Sie sich anschauen können, wo so ein AI-Kameramann aus Versehen die Glatze des Linienrichters mit dem Ball verwechselt hat und dann immer sozusagen den Linienrichter gefolgt ist und nicht den Ball. Und so, da haben die Fans eben nicht das Spiel verfolgen können, sondern haben eben immer nur diesen vergleichsweise tatenlosen Linienrichter beobachten können. Das ist ganz amüsant zum Anschauen, dauert aber 2 Minuten und die haben wir jetzt leider nicht. Andere Beispiele für solche Fehlklassifizierungen sind, was Sie da vor uns sehen, diesen Husky, der als Wolf klassifiziert wurde. Und dann hat man sich gefragt, wie kommt diese Fehlklassifizierung? Und die Erklärung war eben, für das Trainieren von dem System hat man eben Wölfe und Hundebilder eingelesen und Hunde standen meistens vor einem grünen Hintergrund und Wölfe vor Schnee. Und hier stand also jetzt mal ein Hund vor Schnee und dann hat man eben festgestellt, der Klassifizierer hat nicht den Hund klassifiziert, sondern den Hintergrund und damit war plötzlich dieser Husky ein Wolf. Das ist alles ganz amüsant. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn diese Systeme mit Macht verbunden werden. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche Beispiele, wo es richtig schief gegangen ist. Also das bekannteste aus der Welt der Personalforschung ist Amazon, das seinen Trainingsdatensatz von 10 Jahren Personaleinstellungen übergeben hat an so ein System. Und das System hat eben damit gelernt und witzigerweise entschieden, bei technischen Positionen kann man Frauen nicht einstellen. Ja? Woran lag es, dass eben in den 10 Jahren davor Frauen wesentlich weniger zum Zug gekommen sind bei technischen Positionen bei Amazon? Und damit eben das System gelernt hat, offensichtlich sind Frauen nicht geeignet für technische Positionen bei Amazon. So, also, und das sind einige Beispiele, es gibt noch zahlreiche mehr, wo es eben Probleme gibt, wenn man diese Systeme mit Macht verbindet und dann vielleicht auch noch nicht weiß, warum dieser Algorithmus zu der Empfehlung gekommen ist, zu der er gekommen ist. So, jetzt ist die Frage, wie lösen diese Systeme Probleme? Und da möchte ich mich jetzt also im Folgenden fokussieren auf Machine Learning. Machine Learning ist die mit Abstand am weitesten verbreitete Technik im Bereich von künstlicher Intelligenz. Und was ist sozusagen das Revolutionäre an dieser Technik? Das Revolutionäre ist, dass man jetzt nicht mehr wie früher Daten und ein Programm eingibt, wie der Computer diese Daten verarbeiten soll, also wenn A, dann B, sondern man gibt Daten ein, man gibt den Output ein. Und das System kann eigenständig ein Programm zur Handlung entwickeln. Das ist das wirklich Neue, das ist das Lernende an dem System, wodurch sich diese Systeme eben fundamental unterscheiden von dem bisherigen System, dass sie eben eigenständig ein Programm zur Handlung entwickeln. Und dazu gibt es gewisse Bausteine, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Die bekanntesten sind die neuronalen Netze. Das Problem bei neuronalen Netzen ist, dass sie im Allgemeinen nicht erklärbare Empfehlungen geben, weshalb sie zum Beispiel per Gesetz bei vielen Anwendungen, wo Drittparteien betroffen sind, nicht erlaubt sind. Also zum Beispiel jede Bank muss ihren Algorithmus der BaFin vorlegen und die muss dann prüfen, ob der Algorithmus fair ist. Aber ob sozusagen der BaFin-Berater den Algorithmus versteht, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt mittlerweile erklärbare neuronale Netze, aber es ist eher ein sehr kleines Feld dazu. Gut, wie funktioniert denn jetzt dieses Lernen? Das funktioniert auf 3 Arten. Entweder indem man eben sozusagen der Maschine sagt, das ist ein Hund, das ist ein Wolf. Die Maschine lernt das sozusagen anhand von Tausenden von Bildern und dann beim 1001. Bild hat sie es verstanden und wendet auf den neuen Datensatz eben dieses gelernte Wissen an, das ist ein Hund, das ist ein Wolf. Dann gibt es nicht beaufsichtigtes Lernen. Das heißt sozusagen, der Algorithmus versucht eigenständig Muster zu erkennen. Beispiel Kreditsachbearbeitung, das System erkennt, jemand, der nach der 2015 als Flüchtling ins Land gekommen ist, zahlt vielleicht seinen Kredit weniger gut zurück als ein Deutscher, der seit 10 Jahren hier lebt. Also wird ein Kriterium identifiziert, Dauer des Lebens in Deutschland, was man damit aufnimmt für die Prüfung der Kredite. Und dann gibt es noch bestärkendes Lernen, da sagt man dem System nur, du kriegst mehr Punkte, also du wirst belohnt oder du wirst bestraft, wenn du dies oder jenes machst und es findet eigenständig einen Weg, wie es eben eine Lösung findet zu dem Ganzen. Aufgrund der Zeit möchte ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber ich glaube, es ist einigermaßen klar geworden, Das Ganze basiert darauf, dass man eben Korrelationen erkennt. Wenn der Trainingsdatensatz, den man zur Verfügung stellt, verzerrt ist, zum Beispiel weil gewisse Minoritäten nicht ausreichend ausgewiesen sind, wenn zum Beispiel Verzerrungen stattfinden, weil der Mensch sozusagen verzerrte Entscheidungen getroffen hat, dann ist sozusagen eine große Wahrscheinlichkeit da, dass hier ein falsches Lernen stattfindet. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass man falsch klassifiziert. Wie gesagt, bei dem Hund-Wolf-Beispiel ist der Hintergrund klassifiziert worden, nicht der Vordergrund. Ein Problem ist gegeben, wenn die Modellerklärbarkeit nicht gegeben ist und verbunden ist mit Macht. Und dann hat auch noch der Programmierer einen Einfluss mit seiner Denkhaltung und seiner Ethik, auf das ich jetzt auch nicht tiefer eingehen möchte. Also, Konsequenz ist, Entscheidungen können natürlich schlecht sein von diesen Algorithmen. Und je nachdem, je automatischer eben das System läuft, umso problematischer sind die Konsequenzen. Also deswegen, so ein KI-System verfügt keine kausalen Verständnisse und es ist sozusagen, es versteht nicht, was es da macht. Es lernt sozusagen basierend auf Daten, Muster zu erkennen und auf vorhergegebenen Erkenntnissen. Jetzt kommen wir zu Polanyi ganz kurz. Was hat Polanyi gesagt? Er ist bekannt geworden mit implizitem Wissen. Und das heißt ja im Prinzip aus seiner Sicht, dass man nicht alles sagen kann, was zu einer Entscheidung führt. Und interessanterweise ist das nicht seine wirkliche Aussage gewesen, sondern seine Aussage war die, man kann alles sagen, was zu einer Entscheidung führt, aber es nimmt dem Wissen seinen Charakter. Und das liegt daran, dass er gesagt hat, Problemlösung erfolgt mittels einer impliziten Triade. Und die sieht eben so aus, dass man proximale Terme verinnerlicht hat, also das sind sozusagen die Wissenselemente, dass man aber ein Problem immer im Lichte seiner Bedeutung sieht. Ja, also man fokussiert sich, wenn man ein Problem löst, nicht so sehr auf die Elemente, die man gespeichert hat, sondern man fokussiert sich auf die Lösung. Und die proximalen Terme kommen zur Anwendung in ihrer Anwendung auf das Problem. Und dazwischen gibt es dann zwei Prozesse, die Intuition und die Imagination. Das heißt also, basierend auf diesen proximalen Termen, also dem Wissen, das ich verinnerlicht habe, startet die Intuition sozusagen plausibilitätsgeleitet eine Idee, was könnte das Problem sein und wie könnte ich es lösen. Und dann geht sozusagen die Imagination los, dass man eben versucht, Ideen zu generieren, basierend auf diesen Plausibilitätsüberlegungen der Intuition. Und deswegen jede Idee, die ich untersuche und jedes Problem, das ich untersuche, ist in dem Sinn nach Polanyi immer an den Menschen gebunden, weil eben jemand, den das Problem nicht beschäftigt, wird es nicht untersuchen und jemand, den das Problem unterfordert, wird sich nicht damit beschäftigen. Also sozusagen insofern sind Entdeckungen und Problemlösungen immer an den Menschen gebunden. Und das Interessante ist eben aus meiner Sicht bei dieser Theorie, dass man sozusagen die proximalen Terme, also sozusagen das Wissen, das man verinnerlicht hat, zwar fokussieren kann, aber dann ist eben nicht dieses Problemlösungskraft am Werk. Aber was man sagen muss, was menschliche Problemlösung ausmacht, ist, sie ist kausal. Basierend sozusagen auf den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, versuche ich kausal ein Verständnis zu entwickeln für das Problem, das vor mir liegt, indem ich sozusagen mich auf die Problemlösung mit meiner Intuition und meiner Imagination konzentriere. Und ganz kurz, was ist das Fazit des Ganzen? Das Fazit ist aus meiner Sicht, dass Algorithmus-Aversion begründet ist, weil es eben eine ganze Reihe von Quellen gibt, dass diese Algorithmen falsch entscheiden und fehlerhafte Wahrscheinlichkeiten anlegen. Zudem kommt, dass eben die Entscheidung auf Korrelationen basiert und nicht auf einem kausalen Verständnis. Beim Menschen ist es so, er hat den Vorteil, dass er ein kausales Verständnis basierend auf der Formung seiner Erfahrungen hat, dass er sozusagen den vorliegenden Fall kausal versteht. Aber er unterliegt natürlich auch Verzerrungen, was wir an dem Amazon-Beispiel gehört haben. Und so gesehen macht es Sinn, sich ab und zu sozusagen sich auf seine proximalen Terme zu fokussieren und zu überlegen, was habe ich hier eigentlich für Wissensbausteine verinnerlicht? Sind die noch gültig im aktuellen Fall oder muss ich hier was ersetzen und ausbessern? Und die Chancen bestehen, wie man sich denken kann, eben in der Augmentierung zwischen menschlichen und maschinellen Algorithmen, weil sozusagen dadurch eine gegenseitige Prüfung möglich ist von Experten gegenüber der Maschine und die Maschine aber auch eben gegenüber dem Experten mit seinen proximalen Termen. Und damit hoffe ich, habe ich nicht allzu sehr überzogen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.